Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Im Podcast Gürtelrose, Sticht, brennt und schmerzt haben wir vieles über die Erkrankung Herpes Zoster erfahren, wie diese entsteht, welche Schmerzen auftreten, wie man diese behandeln kann, welche Impfungen sinnvoll sind und vieles mehr. Aber bei einem Drittel der Betroffenen bleiben die Schmerzen länger als 90 Tage bestehen. Das ist natürlich schon etwas, worüber man sich unterhalten muss, wie kann man diesen Schmerzen begegnen. Ich freue mich, für dieses Gespräch wieder unsere Expertin, Frau Dr. Dorothea Fargo, begrüßen zu dürfen. Sie ist Anästhesistin und Schmerztherapeutin und Leiterin des regionalen Schmerzzentrums in Gießen-Pohlheim in Hessen. Liebe Dorothea, schön, dass du wieder dabei bist.
Liebe Silvia, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei.
Ja, heute wollen wir uns nun mit den nach einer abgeheilten Zostererkrankung weiter bestehenden Nervenschmerzen der sogenannten Post-Zoster-Neuralgie beschäftigen. Diese Erkrankung kann zudem noch mit weiteren Komplikationen je nach Ort ihres Auftretens einhergehen. So kann bei einer Gürtelrose, die das Gesicht betrifft, das Auge oder das Ohr in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie sieht die Therapie jetzt aus? Welche Möglichkeiten bestehen? Es gibt viel zu klären. Packen wir es an. Wir haben ja gehört, dass bei den meisten Patienten und Patientinnen, die an einem Herpes Zoster erkranken, die Schmerzen nach 90 Tagen fast vollständig wieder verschwinden. Aber bei einem Drittel der Betroffenen ist dies nicht der Fall. Was muss oder kann hier zur Linderung der Schmerzen getan werden?
Ja, erst einmal muss eine gute schmerztherapeutische Einstellung passieren. Das heißt, optimalerweise findet der Patient einen Schmerztherapeuten vor Ort. Wir haben nicht ganz so viel ausgebildete reine Schmerzzentren, aber es gibt auch viele Hausärzte, die in der Schmerztherapie versiert sind und auch da eine Extra- und Zusatzausbildung genießen und innehaben. Wir Schmerztherapeuten stellen die Schmerzen immer individuell nach dem Schmerzschema ein. Das heißt, wir schauen uns an, was ist das für ein Schmerz? Oft ist es im Rahmen von der Gürtelrose ein sogenannter neuropathischer Schmerz, ein Schmerz, der die Nerven betrifft. Und dementsprechend muss man behandeln oder Medikamente speziell kombinieren.
Und wie macht man das? Also welche Medikamente würdest du denn da kombinieren?
Also an vorderster Front zur ersten Wahl stehen Antikonvulsiva wie Pregabalin und Gabapentin, die man je nach Schmerz eindosiert. Ich bin jemand, ich fange lieber vorsichtig mit einer niedrigen Dosis an und steigere mich. Das bedeutet zwar manchmal, dass Patienten am Anfang oft mehr Pillen auf einmal nehmen muss, bis man die richtige Dosis gefunden hat. Aber damit hat man Nebenwirkungen, die sie im Laufe der Zeit auch gerne verschwinden, gut im Griff. Man kann mit Opiaten kombinieren, wie auch beim akuten Schmerz ist die Möglichkeit, Metamizol zu nutzen. Wahrscheinlich reicht das aber nicht mehr, deswegen, wie gesagt, Antikonvulsiva, gegebenenfalls auch Opiate. Man kann topisch, das heißt auf der Haut, kann man therapieren mit einem Pflaster, was den Wirkstoff eines Lokalanästhetikums hat. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist aber nur eine Anwendung, die wirklich in versierten Praxen stattfinden sollte, von Leuten, die das schon öfter gemacht haben, ein Pflaster mit dem Wirkstoff der Chilischote, aber auch wirklich erst, wenn alle Bläschen abgeheilt sind, wenn es wirklich zu einem chronischen Stadium gekommen ist, das ist nichts für den akuten Fall und auch nichts für zu Hause, sondern eine Anwendung in der Praxis. Auch hier kann man die Akupunktur wieder sehr gut kombinieren. Man kann TENS, die transkutane elektrische Nervenstimulation, sehr gut anwenden. Die kann der Patient täglich mehrfach zu Hause anwenden. Das ist eine gute Möglichkeit, um selbst auch aktiv zu werden. Ein Antikonvulsivum ist ein Medikament, was früher und auch heute noch für einen Krampfanfall eingesetzt wurde, was wir in der Schmerztherapie aber sehr gerne für den Nervenschmerz nutzen, weil das ein Medikament ist, was die Nervenübertragung minimiert, sodass dieser brennende Schmerz sich nicht so oft und schnell ausbreiten kann.
Und dann hattest du noch dieses Chilischotenpflaster. Ich darf mal sagen, es ist Capsaicin erwähnt, das man aber nur in der Praxis drauf machen darf. Jetzt gibt es ja auch so Salben, die man auf den Rücken macht. Da ist ja auch so Chilischoten drin. Warum darf man dieses Pflaster nur in der Praxis machen?
Also das hat 8% von diesem Capsaicin. Das ist sehr, sehr stark und man muss sehr aufpassen, dass das nicht an Schleimhäute gerät, in die Augen gerät. Es ist in der Luft, weil das ist wie Chili con Carne, aber explosiv und das tut einfach überall weh. Das darf nur in erfahrene Hände. Und es ist auch wichtig, dass das nur eine gewisse Zeit drauf bleibt, um maximal eine Stunde am Körper, an den Fußsohlen eine halbe Stunde.
Jetzt hast du gesagt am Körper. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt natürlich auch die Gürtelrose, die Augen oder Ohren betreffen kann. Dann ist ja das Capsaicinpflaster da wohl eher nicht anzuwenden.
Genau, dafür ist es auch nicht zugelassen. Das ist das Problem. Oder was heißt das Problem? Da können wir es einfach nicht anwenden. Es gibt ja ein Pflaster mit dem Wirkstoff von einem Lokalanästhetikum. Das kann ich im Gesicht auf der Haut anwenden. Aber wenn das Auge oder der Gehörgang betroffen ist, kann ich, oder auf der Kopfhaut, wo Haare sind, da kann ich es natürlich nicht anwenden.
Gibt es denn da Möglichkeiten mit Salben oder Ähnlichem, was man am behaarten Kopf oder natürlich nicht im Auge, aber vielleicht ums Auge machen könnte?
Es gibt Salben oder Zubereitungen, die spezielle Wirkstoffe enthalten. Leider werden die Kosten nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Das ist ein sogenannter Off-Label-Use. Aber da kann man Ambroxol, das kennen viele vielleicht aus der Hustentherapie, oder auch mit Amitriptylin, das ist ein Antidepressivum, was man da topisch, sprich auf der Haut, auftragen kann.
Also man hat da auch noch Möglichkeiten. Wenn jetzt das Auge oder das Ohr betroffen ist, muss man dann zum Augenarzt oder zum HNO-Arzt?
Definitiv. Also es gehört einfach, das sollte aber schon in dem Rahmen von der akuten Erkrankung, wenn das Auge oder das Ohr mit betroffen ist, der Augen- oder der HNO-Facharzt aufgesucht werden, weil die einfach auch spezifisch nochmal schauen können, spezifisch einstellen können. Wir wollen natürlich auch weitere Komplikationen verhindern.
Jetzt haben wir ja ganz viel erfahren, was man da alles machen kann. Und wenn jetzt aber das alles auch nicht ausreicht oder wenn man wegen anderer Erkrankungen bestimmte Medikamente nicht einnehmen kann oder Therapien nicht anwendbar sind, dann gibt es ja, du bist Anästhesistin, ich bin Anästhesistin, gerade bei den Anästhesisten vielleicht ja noch andere Möglichkeiten, wie man diese Nervenschmerzen bekämpfen kann.
Also da sprichst du mir aus der Seele, weil ich liebe sehr Lokalanästhetika. Die kann man wirklich sehr gut bei fast allen Patienten, außer sie haben eine große Allergie, gut anwenden. Das heißt, wir spritzen an Nervenaustrittsstellen das Lokalanästhetikum. Das verhindert die Reizweiterleitung der Nerven, sodass der Nerv einfach mal in Anführungszeichen Ruhe gibt. Wir drücken sozusagen den Reset-Knopf. Der Patient kann sich erholen, der Nerv kann sich erholen. Und das kann man, auch wenn es sich manchmal hart anhört, auch gut im Gesicht anwenden. Das geht sehr gut und das machen wir sehr gerne und sehr oft.
Okay, dieses Lokalanästhetikum, das ist auch, wenn ich das mal so ergänzen darf, das, was eben beim Zahnarzt gespritzt wird, damit man die Zahnbehandlung gut übersteht. Jetzt haben wir viel gehört, was man alles machen kann, wenn diese Gürtelrose länger besteht. Wie sieht das denn jetzt überhaupt aus? Wenn ich jetzt einmal eine Gürtelrose hatte, muss ich damit rechnen, dass ich nochmal eine Gürtelrose bekomme oder war es das dann?
Ja, das ist leider das Problem. Je älter wir werden in der Gesellschaft, desto höher ist auch das Risiko, ein sogenanntes Rezidiv zu bekommen. Das heißt, nochmal oder sogar noch mehrmals an einer Gürtelrose zu erkranken. Das ist leider ein großes Problem.
Und das heißt, wenn ich jetzt also diese Gürtelrose gehabt habe, du hast ja gesagt im ersten Teil, man kann gegen Gürtelrose impfen. Soll ich mich dann trotzdem impfen lassen? Und wenn ja, wann?
Auf alle Fälle. Die Impfung kann man und soll man sogar machen, auch wenn man schon einmal eine Gürtelrose hatte. Man sollte auf alle Fälle das akute Stadium abwarten. Ich empfehle meinen Patienten 3 bis 6 Monate nach der Erkrankung mit der Impfung zu beginnen, mit dem ersten Stich sozusagen.
Jetzt gibt es ja die STIKO, wir kennen sie ja alle seit Covid. Und die hat ja auch so ihre Empfehlungen. Kannst du das vielleicht nochmal sagen, wie die Empfehlungen für die Impfung sind?
Die STIKO empfiehlt die Gürtelrosenimpfung für alle ab 60 Jahren und für Patienten ab 50 mit besonderen Vorerkrankungen, zum Beispiel COPD oder schweren rheumatischen Erkrankungen oder anderen immunsuppressiven Erkrankungen. In sehr, sehr, sehr seltenen Ausnahmefällen kann man auch unter 50 Jahren impfen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinen knapp 40 Jahren eine Gürtelrose hätte, habe ich keine Kostenübernahme der Krankenkassen, dass ich geimpft werden kann, auch keine Empfehlung von der STIKO. Das heißt, ich müsste warten, bis ich 60 Jahre alt bin, weil ich sonst jung und gesund bin. Nach einer durchgemachten Infektion ist die Empfehlung der STIKO, zumindest das akute Stadium abzuwarten. In Deutschland ist die Empfehlung 3 bis 6 Monate. In anderen Ländern spricht man von 6 Monate bis zu einem Jahr, was man warten sollte nach einer durchgemachten Gürtelroseninfektion.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja auch wieder hier schon ganz schön viel gehört und ich fasse es jetzt auch nochmal zusammen. Also die Postzosterneuralgie, das heißt, das sind diese Schmerzen, die länger als 90 Tage nach der Erkrankung der Gürtelrose bestehen bleiben. Die bekommen bei 30% der Patienten vor. Aber man kann auch da natürlich noch ganz viel tun. Vor allen Dingen muss man jetzt darauf achten, dass die Schmerzen sehr gut eingestellt sind. Und da gibt es einmal die Antikonvulsiva. Das sind Medikamente, die ursprünglich für Epilepsie, Krampfanfälle entwickelt wurden. Das ist Gabapentin und das Pregabalin. Mit denen beginnt man ganz langsam, die einzudosieren, also dann wieder steigern, bis man die richtige Dosis hat. Dazu kann man Opioide geben. Das Metamizol, was wir im ersten Teil erwähnt haben, ist eher ein bisschen zu gering wirksam, da braucht man meistens etwas mehr. Man kann dann auch direkt auf der Haut behandeln und jetzt kommen eben andere Dinge zum Tragen. Jetzt gibt es sogenannte Pflaster. Da ist einmal ein Pflaster mit einem Lokalanästhetikum, also etwas, was die Haut betäubt. Und dann gibt es ein Chilischotenpflaster mit dem Inhaltsstoff Capsaicin. Dieses Capsaicin ist sehr stark in dem Pflaster, deswegen darf es nur unter Aufsicht in der Praxis durchgeführt werden und es ist nicht zugelassen für die Anwendung im Bereich des Kopfes. Jetzt im Kopf ist es ja auch nochmal schwierig, auch mit dem anderen Pflaster, wenn behaarter Kopf zum Beispiel, also da kleben ja die Pflaster nun mal nicht. Da gibt es sogenannte Cremes, die man off-label, das heißt, die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht, aber die kann man gut anwenden und die kann man meistens, also sind sie nicht so teuer, das ist einmal die Ambroxol-Creme oder die Amitriptylin-Creme, die man da anwenden kann. Und wenn Auge oder Ohr mit betroffen sind direkt, dann ist es wichtig, dass man auch den Augenarzt und den HNO-Arzt mit aufsucht. Und für die Anästhesisten oder wenn das alles auch nicht wirkt, dann gibt es noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Lokalanästhetikum, das ist ein Betäubungsmittel, wie es beim Zahnarzt verwendet wird, damit man auch die Zahnbehandlung gut übersteht. Das kann man auch an entsprechenden Nervenaustrittsstellen geben und damit die Schmerzen auch lindern oder unterbinden. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn man schon mal eine Gürtelrose hatte, dass auch danach eine Impfung stattfindet. Das ist wichtig, da eine Gürtelrose mehrfach auftreten kann. Zu den Bestimmungen von der STIKO, was die Impfung anbelangt, gibt es Folgendes zu sagen. Geimpft werden können alle, die älter sind als 50 Jahre und zusätzlich eine Erkrankung haben, wie zum Beispiel eine Diabetes mellitus oder eine COPD, das heißt eine Lungenerkrankung. Und es für alle anderen ist die Impfung zugelassen ab dem 60. Lebensjahr. Patienten und Patientinnen, die vor dem 60. Lebensjahr eine Gürtelrose hatten und komplett gesund sind, sonst gilt das Gleiche, dass sie erst ab dem 60. Lebensjahr geimpft werden können. Für Patienten, die eine Gürtelrose durchgemacht haben und über 60 Jahre alt sind, die sollten frühestens, wenn die Gürtelrose komplett abgeheilt ist, geimpft werden. Oder aber, so ist eigentlich die Empfehlung der Experten, nach 3 bis 6 Monaten nach abgeheilter Gürtelrose die Impfung bekommen, damit sie nicht noch einmal an dieser Erkrankung erkranken. Ja, liebe Dorothea, ganz herzlichen Dank dafür. Damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast Postzosterneuralgie, wenn die Schmerzen nach durchgemachter Gürtelrose nicht weichen wollen. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.